Wie ich am Beginn des Gottesdienstes erwähnte, gehört der Predigttext heute zu eher meinen Lieblingstexten. Aber ich muss euch warnen, ich werde euch auf eine falsche Fährte locken, wenn es darum geht, warum mir der Text gefällt. Also müsst ihr vielleicht bis zum Ende gut aufpassen. Der Text steht in Lukas 10, die Verse 38 bis 42, und da heißt es nach Luther: Als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf, da war eine Frau mit Namen Maria, die nahm ihn auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria, die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihnen zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach: Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt alleine dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Soweit der Text. Ziemlich kurzer Text mit den paar Versen. Und vielleicht sagt der eine oder andere: Ja, ist ja eine bekannte Geschichte. Was wird da wohl noch Neues geben? Aber wenn wir uns den Text angucken, so beginnt er zumindest nach damaligem Verständnis mit einem Skandal. Heute wäre das vermutlich kein Problem mehr, aber es geht damit los, dass Martha Jesus und seine Jünger zu sich einlädt. Und Jesus geht hin. Wieso ein Skandal? Martha war vermutlicherweise nicht verheiratet oder hatte zumindest keinen Mann vorzuweisen, oder anders formuliert, zumindest ich habe nichts drüber gefunden. Das Einzige, was die beiden Schwestern hatten, war ein Bruder. Und es hätte vielleicht für den Anstand damals dazugehört und wäre wesentlich sittlicher gewesen, sie hätte ihren Bruder vorgeschickt, Jesus einzuladen. Aber das ist noch nicht alles. Es geht weiter damit, dass es heißt, dass ihre Schwester zu den Füßen Jesu saß. Das war bis zu einem gewissen Grad damals üblich. Wenn ein Rabbi irgendwo auftauchte, so setzten sich die Menschen, die ihm zuhören wollten, zu seinen Füßen. Aber kein vernünftiger Rabbi, kein frommer Mann hätte es geduldet, wenn damals sich eine Frau zu seinen Füßen hingesetzt hätte. Jesus scheint sich gar nicht um diese Gepflogenheiten, die Gepflogenheiten des guten Anstands zu kümmern. Er lässt sie einfach außer Acht. Ich habe mich so gefragt, ja, wie ist es bei uns? Welche Rituale vielleicht anderer Gemeinden oder anderer Christen stören uns? Und welche führen vielleicht dazu, dass wir, indirekt diesen Menschen, diesen Christen, ihren wahren Glauben absprechen. Als Jugendlicher waren wir als Jugendtruppe einmal in einer Gemeinde zu Gast, ein ganzes Wochenende. Und als wir dort ankamen, wurde uns mitgeteilt, am Sonntag ist Gottesdienst und wir legen eigentlich Wert darauf, dass ihr dran teilnehmt. Soweit okay. Aber die Frauen haben im Rock oder Kleid zu erscheinen, in Hosen ist ein No-Go. Es war eine Gemeinde, wo die Männer im Sonntagsanzug, so ähnlich wie ich jetzt, auftauchten und die Frauen im Kleid mit einem Kopftuch. Aber einige unserer weiblichen Jugendlichen wussten das nie. Die hatten nur ihre Jeans eingepackt. Wo haben diese Menschen vielleicht einen Fehler gemacht? Wo haben sie ein Stück nicht das gelebt, was Jesus uns hier ein Stück vormacht? Die Chance, die Botschaft zu hören, war zumindest für einen Teil von uns verpasst. Aber kommen wir zurück zum Text. Martha hatte viel zu tun. Ich kann das völlig nachvollziehen, denn mindestens 13 Männer waren ihre Gäste und sie wollte sie bewirten. Da muss man schon ein bisschen sich drehen, damit die dann am Ende alle satt werden. Bei uns ist es ähnlich. Wenn Besuch kommt, zum Beispiel der Hauskreis bei uns mal ist, dann müssen die Gläser nochmal poliert werden. Es könnte ja sein, dass die Spülmaschine dort gehunzt hat. Und vielleicht sollten wir das Fenster nochmal öffnen, dass es nicht ganz so sehr nach Hund riecht. Danach muss man natürlich dann gucken, ob es noch warm genug ist, damit die Gäste nicht frieren. Und ich könnte noch ein Stück weitermachen. Maria tut aber nicht mit. Sie hat es sich zu den Füßen Jesu bequem gemacht. Und so kann man den Einspruch Marthas verstehen. Herr, siehst du das nicht? Willst du ihr nicht endlich mal sagen, dass er auch mitarbeitet? Aber Jesus stellt klar, Maria hat das gute Teil erwählt. Eigentlich spitze. Wenn also das nächste Mal bei uns derartiger Stress ausbricht, werde ich mich vor meine offene Bibel setzen und es mir bequem machen. Meine Martha, Entschuldigung, Renate, kann sich ja kümmern. Das steht doch Maria zur Seite. Aber bin ich da vielleicht auf einem falschen Pferd unterwegs? Was ist das, was Jesus hier meint? Was macht den Unterschied zwischen Martha und Maria? Zu Martha sagt Jesus, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Ja, man macht sich viele Sorgen und manche Mühe. Und doch lässt es uns manchmal oder wird es uns manchmal nicht gelingen. Und über Maria sagt Jesus, eins ist Not oder eine andere Übersetzung. Im Grunde ist es doch nur eines wirklich wichtig. Maria hat das Gute gewählt und es soll ihr nicht genommen werden. Was tut nun Not? Was ist das Wichtige in unserem Leben? Ob mindestens 12 Jünger plus Jesus satt werden, also 13 ausgewachsene Männer, ich denke, die können schon eine Menge vertilgen. Oder ist es die Frage, ob sie bequem sitzen, beziehungsweise zu damaliger Zeit liegen? Es ist wichtig, aber das Wichtigste in unserem Leben? Nun gut, es geht ja immerhin um Jesus und seine Jünger. In der Textlesung vorhin haben wir einen alttestamentlichen Text aus Amos gehört. Und ich lese ihn uns einmal nach einer anderen Übersetzung. Da heißt es, ich hasse und verachte eure religiösen Feste und kann eure feierlichen Zusammenkünfte nicht riechen. Ich will eure Brand- und Speiseopfer nicht haben. Die Friedensopfer eurer Mastkälber will ich nicht sehen. Hört auf mit dem Lärm eures Lobpreises. Eure Anbetungsmusik werde ich mir nicht anhören. Amos nennt hier Bestandteile des damaligen Gottesdienstes und manches davon finden wir sicher auch bei uns wieder. Aber Gott scheint diesen Gottesdienst gar nicht zu mögen, er scheint ihn in keiner Weise zu gefallen. Will er etwa keinen Gottesdienst? Doch, aber anders. Der letzte Vers hieß, oder nach der Übersetzung heißt er, stattdessen will ich Recht fließen sehen wie Wasser und Gerechtigkeit wie einen Fluss, der niemals austrocknet. Also Recht und Gerechtigkeit will Gott fließen sehen. Wir sollen nach Gottes Willen leben. An der Stelle heißt es, Gott lieben und ihm vertrauen und unseren Nächsten lieben wie mich selbst. Oder lest mal die Bergpredigt, Matthäus, die Kapitel 5 bis 7. Da steht sowas drin wie Feinde lieben. Nun, zum Glück habe ich ja keine Feinde. Aber wie ist es mit denen, die mich, oder noch schlimmer, die ich nicht leiden kann? Gehe ich denen nicht doch lieber aus dem Weg? Und ist es dann ihnen Liebe erweisen? Oder Recht und Gerechtigkeit will Gott fließen sehen. Was ist Recht? Es hat doch meist der Recht, der den besseren Anwalt hat, oder? Gerechtigkeit, was ist gerecht? Das, was meinem Ego, meinem Wohlstand, meiner Bequemlichkeit dient? Ich glaube nicht. Wir sollen gegenüber anderen nicht hochmütig werden. Ach, ich bin doch so viel besser wie der. Das dachten damals viele von den Pharisäern und Schriftgelehrten. Gerechtigkeit wem gegenüber? Dem, der mir die Vorfahrt genommen hat? Oder dem, der im Baustellenbereich auf der Autobahn bei zulässigen 80 km/h an mir vorbeizieht, wo ich doch schon reichlich 90 fahre? Also ich bin nicht so schlimm wie der. Aber gerecht wäre doch, wenn ich über mich genauso schimpfen würde wie über jene. Mache ich aber nicht. In einer Predigt, die ich vor kurzem hörte, sagte der Pastor, ähnliches Problem, sprecht Gottes Segen über sie aus. Dann kann man nämlich nicht mehr über sie schimpfen. Er sagt, das geht nicht. Oder wenn ich Gottes Gnade und Vergebung für sie erbitten würde, genauso wie für mich, wäre ich dann vielleicht ein wenig gerechter? Ich gebe zu, ich habe da noch manches zu lernen oder anders formuliert, ich habe da noch eine ziemliche Baustelle. Aber Jesus arbeitet an mir. Okay, werdet ihr jetzt vielleicht denken, es ist ein Vers aus dem Alten Testament oder ein Abschnitt aus dem Alten Testament und das gilt ja eh nur für die Angehörigen des Volkes Israel. Nehmen wir einen aus dem Neuen Testament. Matthäus 7, Vers 21 heißt es, nicht alle Menschen, die sich fromm gebärden, glauben an Gott. Auch wenn sie Herr zu mir sagen, heißt das noch lange nicht, dass sie ins Himmelreich kommen. Entscheidend ist, ob sie meinem Vater im Himmel gehorchen. Darum geht es. Wie komme ich in den Himmel? Vers später in der Matthäusstelle, also Vers 22, gibt es eine Aufzählung, die mich betroffen macht. Da erzählt Jesus, dass am Ende der Zeiten beim jüngsten Gericht Menschen zu ihm kommen werden und werden sagen, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, böse Geister ausgetrieben und viele Wunder getan. Ich habe von all dem nichts getan. Und die das getan haben, ich gehe mal davon aus, dass sie es getan haben, kommen nicht in den Himmel, weil Jesus zu ihnen sagt, ich kenne euch nicht, geht fort. Vielleicht hätte Maria eine Chance gehabt. Die könnte ja zu Jesus sagen, du, Jesus, ich war die, die vor deinen Füßen saß und sich nicht um die Hausarbeit kümmerte. Nun, das mit der Hausarbeit kriege ich auch hin. Vor Jesu Füßen sitzen, so wie Maria, können wir ja nicht wirklich. Also, was ist denn nun das Gute, das Notwendige in unserem Leben, das, was Maria erwählt hatte? In 5. Mose 8, Vers 3 können wir lesen, dass der Mensch mehr als nur Brot zum Leben braucht. Er lebt auch von jedem Wort, das aus dem Mund des Herrn kommt. Wir leben als Christen aus dem Wort Gottes, aus dem, was Jesus verkündet hat. Und das war das, wofür sich Maria entschieden hatte. Sie nutzte die Chance, dass Jesus zugegen war und konnte hautnah aus erster Hand hören, was er zu sagen hatte. Er hat sich für ihn entschieden, nicht für die Hausarbeit. Am Anfang des Lukas-Evangeliums im Kapitel 4 wird erzählt, wie Jesus in seiner Heimat in Nazareth in die Synagoge ging und den Menschen Gottes Wort vorlas und ihnen klipp und klar sagte, das ist heute vor euren Augen wahr geworden. Da hieß es in dem Text, den er las, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden, Blinden, dass sie sehend werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Interessant ist nur die Reaktion der Menschen aus Nazareth. Erst Begeisterung und dann Ablehnung, bis hin, ihn töten zu wollen. Gott macht uns in Jesus ein Angebot. Damals in Nazareth, damals bei Maria und Martha und auch bei uns heute. Allen drei Situationen ist eins gemeinsam. Die Menschen, die es hören, können eine freie Entscheidung fällen, dafür oder dagegen. Jesus las, dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Gnadenzeit, das heißt, Gott will, dass wir begnadigt werden, dass wir trotz all unserer Schuld und Sünde mit ihm im Frieden leben können, am Ende der Zeiten bei ihm sein dürfen. Johannes 3, Vers 16 heißt es, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Oder Römer 3, 24, doch auch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Sünde befreit. Es ist ein Geschenk, kein Verdienst. Dann kommt die Frage, glaube ich das, dass Jesus alles bezahlt hat, für meinen ganzen Schlamassel eingestanden ist? Und will ich mich darauf einlassen, auf diesen Jesus, der meine Schuldscheine, die ich Gott gegenüber hatte, zerrissen hat? Will ich das annehmen? Oder will ich weiter mein eigener Herr sein und tun, was ich für gut und richtig oder eben für gerecht halte? Zugegeben, so etwas annehmen kann man nur, wenn man davon gehört hat. Also, die Gelegenheiten wahrnehmen, Gottes Wort zu hören, um davon zu wissen, dass Gott gnädig ist, weil er uns lieb hat. Und dann muss ich es ausprobieren, muss mich darauf einlassen, muss alles auf diese eine Karte Jesus Christus setzen. Und wenn ich dann erkannt habe, dass Jesus wirklich jede meine Schuld, jeden Schlamassel meines Lebens bezahlt hat, auch die von heute und die von morgen, dann werde ich erleben, wie ich befreit und glücklich meine Lebensstraße ziehen kann. Weil ich erlebe, dass das, was Gott will in meinem Leben, viel besser ist wie alle meine eigenen Pläne und Vorstellungen. Auch wenn es oft nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle. Auch wenn ich versage, ich habe eine Abgabestelle für meine Schuld. Das lässt mich befreit leben und fröhlich meine Straße ziehen. Ja, die Frage der Schuld, die Frage, was wir mit unserer Schuld und Sünde anstellen, ist eine wichtige, ist die wichtige Frage. Aber Jesus geht es nicht nur allein darum, uns Schuld zu vergeben, wäre vielleicht auch ein bisschen sehr kurz gedacht, sondern Jesus möchte, dass wir am Ende der Zeiten bei ihm sind. Johannes 12, Vers 26, wer mein Jünger sein will, muss sich aufmachen und mir nachfolgen, denn mein Diener wird da sein, wo ich bin. Wenn ich Ja zu Jesus sage, werde ich Gottes Kind. Und Jesus zerreißt meinen Schuldschein, den ich Gott gegenüber habe. Nun, das habe ich nun mittlerweile vor einigen Jahrzehnten getan. Und der Ehrlichkeit halber gestehe ich tappe immer wieder in die Ungerechtigkeitsfalle oder bin lieblos zu meinem Nächsten. Aber da bin ich in prominenter Gesellschaft. Paulus schreibt in Philipper 3, Vers 12, ich will nicht behaupten, ich hätte dies alles schon erreicht oder wäre schon vollkommen. Aber ich arbeite auf den Tag hin, an dem ich das alles mein Eigen nenne, weil auch Christus mich ja schon sein Eigen nennt. Paulus strengt sich an, jagt dem nach, aber erlangt es nicht. Aber weil Paulus zu Christus gehört, wird der Tag kommen, wo er es erreicht hat. Ich denke, er redet hier nicht von dieser Welt. Vollkommen werden wir erst in der nächsten Welt. Die Frage ist nur, jage ich dem nach? Will ich so leben, wie Jesus es uns vorgelebt hat, beziehungsweise wie Gott es erwartet? Und was ist, wenn ich es nicht schaffe? Keine Angst, denn Paulus schreibt an Timotheus im 2. Timotheusbrief 2, Vers 13, wenn wir untreu sind, bleibt er treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Unser Anteil dabei ist ihm, das vor die Füße zu legen, was uns bewusst wird an Schuld, damit er sie uns abnehmen kann. Und darauf vertrauen, dass Gottes Gnadenzeit heute genauso für uns gilt. Es geht nicht nur Vergebung, Ich sagte es schon, die Schuldfrage ist die wichtigste, sondern es geht uns um unser ganz praktisches Leben. Kommen wir nochmal zu Martha. Was sagte Jesus zu ihr? Was viele Sorgen und Mühe. Ich formuliere es anders. Ich habe viele Sorgen und Ängste in meinem Kopf und mein Herz. Und wenn es euch nicht so geht, dann lest mal Zeitungen, hört Nachrichten. Spätestens dann kommt zumindest bei mir ein wenig ein mulmiges Gefühl auf. Aber wisst ihr, wir haben einen Gott, der unser Vater sein will. Und im Normalfall sollten Väter ein Ohr für ihre Kinder haben. Gott hat es auf jeden Fall, weil er ist das Idealbild eines Vaters. Seine Nähe müssen wir natürlich suchen. Das ist unser Anteil dabei. Vielleicht hat ja Maria nicht nur stumm zugehört, sondern ganz konkrete Fragen gestellt. Aber ich denke auch, Marthas Tun liegt nicht ganz falsch. Jesus hat nicht gesagt, dass es falsch ist. Er hat nur gesagt, das, was Maria erwählt hat, ist besser, ist das Gute. Martha wollte Jesus ehren, indem sie ein Gastmahl für ihn und seine Jünger bereitete. Aber vielleicht lenkt ja die Hausarbeit sie ab von der eigentlichen Frage. Nämlich der Frage, ist Jesus der verheißene Messias, der Retter, der Heiland? Martha könnte so beschäftigt gewesen sein, dass sie nicht recht darüber nachdenken könnte oder vielleicht gar nicht auf die Idee des Nachdenkens kommt und damit verpasst, sich zu fragen, welche Bedeutung das für sie hat oder zu uns oder dass wir uns fragen, was es für uns bedeutet, dass Jesus Gottes Sohn, der Retter der Welt ist. Später im Lukas-Evangelium können wir lesen, dass sie doch eine ganze Menge auf Jesus setzte. Ihr Bruder wurde krank, sie schickte nach Jesus, weil sie ihm vertraute, dass er helfen kann. Und Jesus kam nur leider zu spät, Lazarus war schon gestorben. Und Martha bekannte da an dieser Stelle, wenn Jesus, wenn du da gewesen wärst, du hättest ihn gesund machen können. Durfte erleben, wie Jesus immer noch helfen konnte. Denn er weckte Lazarus von den Toten auf. Ich habe mich so gefragt, was wäre eigentlich gewesen, wenn Martha sich auch zu den Füßen Jesu hingesetzt hätte. Vermutlicherweise hätten sie alle etwas Kohldampf geschoben, verhungert wären sie wahrscheinlich nicht. Vielleicht hätte Jesus ein Speisungswunder, nun ein kleineres, nicht das bei den 5 oder 4.000 Menschen getan, und sie wären doch alle satt geworden. Oder es hätte einen weiteren Skandal gegeben, weil Jesus sich und seine Jünger in die Küche geschickt hätte, um etwas zu essen zuzubereiten. Ich für meinen Teil, ich erwarte oft viel zu wenig von meinem Gott. Ich denke, ich muss das selbst auf die Reihe bekommen. Ich mache mir Stress und mein Blutdruck steigt, woraufhin mir meine Hausärztin Stress macht und er noch mehr steigt. Dabei habe ich schon oft erlebt, dass Jesus alles im Griff hat. Beim Vorbereiten habe ich so überlegt, ja, mit welchem Beispiel könnte ich euch denn kommen? Was habe ich euch noch nicht erzählt? Anfang letzten Jahres, sprich am 19. Januar, veraltete mein Führerschein. So teilte man mir mit. Ist wahrscheinlich einigen so gegangen. Also habe ich 2023 im Sommer angefangen zu recherchieren und mich in Bewegung zu setzen, wie ich denn das auf die Reihe kriege. Dankbarerweise stand auf der Webseite unserer Führerscheinstelle, dass sie diese Arbeit für mich übernehmen. Ich solle ihnen nur alle Unterlagen zuschicken und dann würde das seinen Gang gehen. Gesagt, getan. Weiß nicht mehr, wie viele Wochen es später war, 14 Tage, 3 Wochen, kann auch noch ein bisschen später gewesen sein, bekam ich ein Schreiben von dieser Behörde, dass sie das aus Überlastungsgründen nicht mehr tun würden. Und ich mich doch selber kümmern müsste, wie meine Unterlagen aus meiner thüringischen Heimat zu ihnen kommen. Einen Tag Urlaub machen, um dorthin zu fahren? Noch dazu hat diese Führerscheinstelle im Internet einen sehr guten Ruf. Sie wäre die langsamste, die es in Deutschland geben würde. Nun ja, auch sie hatten eine E-Mail-Adresse und so habe ich mich an sie gewandt und sie sagten zu mir, ich bin doch nie fertig. Ne? Und sie sagten zu mir, tut mir leid, ihr müsst euch noch ein bisschen ausfahren. Der Schluss kommt erst noch. Also sie sagten zu mir, ich sollte ihnen die Unterlagen zuschicken und so weiter und so fort. Und dann habe ich irgendwann eine Nachricht gekriegt, dass sie also dem Führerscheinstelle hier in Freiberg das zugeschickt hätten. Und ich weiß nicht mehr genau, wann es war. Anfang Dezember, kurz vor Weihnachten, kriegte ich die Mitteilung, dass mein Führerschein jetzt in die Bundesdruckerei geschickt worden wäre. Dachte ich so, ja, 4 Wochen, das schaffen wir. Nun ja, kam die Woche, in der 19. ein Freitag sein sollte. Hab ich viel Stress gemacht, ne? Ab Montag darfst du nicht mehr Auto fahren, also eigentlich schon ab Sonntag nicht mehr. Habe ich dieses Schreiben, was ich bekommen hatte, dass das ja nur auf die Wege geleitet ist, kopiert. Hätte ich dem nächsten Polizisten also vor die Nase gehalten. Ich habe zwar keinen Führerschein, aber hier, ich krieg den nächst einen. Und so kam ich am Freitag, den 19. nach Hause, öffnete den Briefkasten und dreimal durfte raten, was drin lag. Ein Führerschein. Gott weiß, was ich wann benötige und ich hätte mir viel Stress ersparen können. Gott möchte unser Leben in seine Hand nehmen. Dazu müssen wir uns an ihn wenden, so wie Maria. Und dann schickt er uns wieder los, vielleicht eben genau das zu tun, was Martha getan hat. Schickt er uns wieder los, seine Diener zu sein. Ein Grund, warum es noch wichtig ist, Gottes Wort zu hören, so wie es Maria gemacht hat, ist, damit der Teufel uns nicht mit Halb- bzw. Unwahrheiten das Leben schwer macht. Denken wir mal an Adam und Eva. Und ich finde es immer wieder interessant, über welche Begebenheiten die Bibel berichtet. Zum Beispiel der Ehebruch von David und Bathseba. Also nicht über den Ehebruch, sondern über Gottes Gnade, weil David einfach seine Schuld bekannte. Oder Petrus, der dreimal verleugnete, bevor der Hahn krähte. Auch ihn hat Jesus nicht weggeschickt, sondern nein, auf dich will ich meine Gemeinde gründen. Oder nehmen wir Jona her, der nach Ninive geschickt wurde, Gottes Botschaft dem Volk zu verkünden, nämlich dass Ninive ausgerottet werden sollte. Und was macht der? Der rennt erstmal in die andere Richtung los, weil er das nicht wollte. Und doch am Ende in Ninive und Gott zeigt ihm seine Liebe. Diese Stellen machen mir Mut, mich auf diesen Gott einzulassen. Damit wächst mein Vertrauen, mein Glauben immer mehr zu ihm. Römer 10, Vers 17 schreibt Paulus, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Und doch kommt der Glaube durch das Hören dieser Botschaft, die Botschaft aber kommt von Christus, eine andere Übersetzung. Also, wir müssen zuerst zu Jesus gehen. Wir müssen uns zuerst seinem Wort aussetzen, wie es Maria getan hat. Und dann dürfen wir erleben, wie er uns zur Seite steht. Braucht noch nie aufzustehen. Wir singen jetzt gleich ein Lied nach der Predigt, in dem es heißt, immer mehr von dir, immer mehr sein wie du, immer mehr deine Worte verstehen und deine Werke tun. Aber eben auch, du bist ein Gott, der seine Kinder liebt, der als sein Vater ihr Verlangen sieht. Wir sind Gott unendlich wertvoll. In Lukas 12 sagt Jesus, dass man 5 Spatzen für 2 Groschen kaufen kann und doch ist keiner davon von Gott vergessen. Gott denkt an jeden kleinen Spatz. Und ihr, bei euch sind selbst die Haare auf eurem Kopf gezählt. Habt also keine Angst, ihr seid doch mehr wert als ganze Schwärme von Spatzen. Tja, warum ist das einer meiner Lieblingstexte? Weil er deutlich macht, dass es Gott nicht um fromme Handlungen geht. Dass es nicht von meinem Einsatz für ihn und seine Sache abhängt, ob ich in den Himmel komme. Sondern es geht ihm um mich. Sondern Jesus hat alles getan, damit ich mit Gott in Frieden leben kann. Jesus macht mir ein Angebot, das ich nur im Glauben annehmen brauche. Weil er hat alles getan und ich muss mir den Himmel nicht verdienen. Indem ich vielleicht zu jedem nett und freundlich bin, doppelt oder viermal so viele Predigtdienste übernehme oder was weiß ich, tue vielleicht für eine Truppe Jünger Essen zubereiten. Ich darf alles zu ihm bringen und er wird mir das geben, was notwendig ist und das zur rechten Zeit. Sicher, nicht immer das, was ich haben will. Wer weiß auch, ob es gut für mich wäre. Und ich muss, wenn ich es wieder mal nicht auf die Reihe bekommen habe, mich nicht ängstlich fragen, ob er mich noch lieb hat. Er hat uns lieb, trotz unserer Schuld und Sünde. Und ich darf zu ihm kommen und mich seiner Gnade und Vergebung aussetzen und weiterleben. Noch ein letztes praktisches Beispiel. Und das wäre jetzt die Zeit zum Aufstehen. Also nicht für alle, nur für die Band. Wisst ihr, was eines der Dinge ist, welches mir beim Gottesdienst vorbereiten das meiste Kopfzerbrechen bereitet? Es ist das Predigtlied aussuchen. Das ist nicht mein Ding. Ich habe manchmal Texte im Kopf, weiß nicht, welches Lied das ist und so weiter und so fort. Und welches könnte denn passen? Meistens wird ja die Predigt eh erst am Samstag fertig. Und Thomas wollte also schon am Mittwoch wissen, ob ich eine Idee zum Predigtlied hätte und so weiter. Das fällt mir schwer. Da graut mir regelrecht davor. Am Mittwoch früh bin ich mit meinem Auto zur Arbeit gefahren und es lief der Evangeliumsrundfunk. Die bringen dort um die Zeit Lieder, fast eine Viertelstunde lang. Und ich überlegte so, ja, was musst du noch alles machen für Sonntag? Was steht noch alles an? Und da fiel mir das Predigtlied wieder ein. Oh ja, du brauchst noch ein Predigtlied. Und dann hörte ich eben jenes Lied, was wir gleich gemeinsam singen können. Hörte ich den Text und dachte so, ey, passt doch. Wisst ihr, Gott ist gnädig. Ich wäre nie auf das Lied gekommen. Keine Ahnung. Gehe ich davon aus, dass mir das nicht untergekommen wäre. Aber immer mehr von dir. Wir dürfen immer mehr Jesu Angebot annehmen. Wir dürfen immer mehr uns darauf einlassen, dass er nur das Beste für uns will. Und darum wünsche ich euch, mir natürlich auch, für die neue Woche und darüber hinaus, dass ihr euch genügend Zeit für Gottes Wort nehmt, damit Gott euch begegnen kann. Dass ihr immer mehr lernt, alles von ihm zu erwarten und dass ihr erlebt, dass unser himmlischer Vater spätestens rechtzeitig das Nötigste schenkt. Dass ihr erlebt, wie er alles im Griff hat und wir dadurch gelassen und fröhlich unseren Weg gehen können. Amen.